Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Von meiner Mama habe ich immer wieder gehört, dass ihr Freizeitgarten oder Schrebergarten, wie wir da früher noch gesagt haben, ihre Oase ist. Viel mehr als nur ein Ort, wo sie Gemüse und Blumen angepflanzt hat. Natürlich haben wir je nach Saison viel Tomaten, Bohnen oder Pfirsich gegessen, aber Selbstversorgung ist das eine gewesen und psychische Gesundheit das andere. Mit dieser Haltung ist sie heute in bester Gesellschaft, denn die glücklichen Pächterinnen von einem Stückchen Land, die Gärtner zur Selbstversorgung, aber alles viel mehr auch wegen der Natur selber und weil man einen Beitrag für heimische Blumen, Insekten und Schmetterlinge und Vögel leisten kann. Man hat sogar auch vermerkt, dass Gartenarbeit und das Betreuen von Tieren wie Schöfli oder Küngeli für kranke und rekonvaleszente Menschen besonders nützlich ist. Sogenannte Therapiegärten und Therapie durchs Gärtnern ist etwas, was in der Schweiz am Kommen ist. Es gibt immer mehr solche Angebote im Gesundheitswesen oder in Altersheimen. Tolle Therapiegärten gibt es zum Beispiel in der Psychiatrischen Uniklinik von Basel oder in der Psychiatrie in Königsfelde. Interessant ist dort auch, dass beide Einrichtungen in schönen Parks liegen mit einem alten Baumbestand. Man hat also schon lange gewusst, dass die Natur heilt. Ich habe an einem noch recht heissen Sommertag an einer Veranstaltung von der Schweizerischen Gesellschaft Gartentherapie und Gartenagogik in Nottwil im Paraplegikerzentrum teilnehmen. An diesem Samstag stehen wir in einer Gruppe rund um speziell gebaute Hochbett unter einem grossen Sonnensegel und es hat noch eine Art Gewächshaus aus Glas in der Mitte vom Platz. Der Therapiegarten gibt es seit rund 4 Saisons. Wir hören dann jetzt gerade etwas von einer Mitarbeiterin aus der Ergotherapie. Später rede ich dann mit dem Grischa Rittinghaus, einem Landschaftsarchitekt und Spezialist für Therapiegärten, und mit der Anne Gernhardt, einem Vorstandsmitglied von der Gesellschaft für Gartentherapie und Gartenagogik.
Das ist eine Reha mit Intensivstation, wo es aber auch Reha-Stationen nachher gibt, wo die Leute nach Unfall, nach Krankheit mit einer Querschnittlähmung bei uns die erste Rehabilitation machen. Das heisst, nach einem Ereignis wieder lernen, zurück in den Alltag zu kommen. Vielleicht auch den Alltag mit anfangen anpassen. Es ist eine recht intensive Zeit. Sie haben so zwischen 4 bis 7 Monate. Meistens sind sie stationär bei uns in der Reha, bevor sie dann austreten und ambulant weiter Therapien verfolgen, wenn notwendig. Unser Klientel ist von jung bis alt. Man hat immer so die, was auch nicht, beim Velofahren gestürzt oder beim Gleitschirmfall, fliegen Unfall im Kopf. Wir haben 20-Jährige, ja, aber wir haben auch ganz viele 80-Jährige bei uns in der Reha, die aufgrund von Krankheit auf einen Rollstuhl angewiesen sind und bei uns eine Rehabilitation machen müssen. Das heisst, das Klientel ist nicht immer jung und fit und es sind auch ganz viele Komorbiditäten da. Und der Garten bietet gerade für nicht nur die jungen Fitten noch ein gutes Angebot. Weniger abstrakt, sondern durch so Alltagshandlungen mehr ins Machen kommen, können das trainieren, wo sie gerade dran sind, je nachdem, was dann ihre Zielsetzungen sind. Wir bieten Gruppentherapie an, hauptsächlich. Wir haben zweimal in der Woche 1,5-stündige Gartentherapiegruppe, wo wir bis zu 4 Patienten und Patientinnen nehmen. Plus sind wir dann immer das zweite von den Therapien, die sie betreuen. Theoretisch haben wir auch das Angebot von, das sind Sonnenstoren, ein Angebot von Einzeltherapie, dass entweder wir von der Gartengruppe die Einzeltherapie anbieten, aber auch jede Ergophysio darf in den Garten kommen, um den Garten mit in die Therapie einfließen lassen.
Wir sind hier jetzt immer noch in diesem sehr schönen, grossen therapeutischen Garten von Nottwil, vom Paraplegikerzentrum der Schweiz. Und wir haben jetzt gerade eine Führung gehabt. Und das wollte ich dir mal zuerst fragen, was hat dich jetzt besonders interessant gedacht an dieser Führung?
Also, was mich ganz besonders überrascht hat, war einfach die Großzügigkeit, fand ich hier, und die unterschiedlichen Bereiche. Und was mir jetzt auch, wo wir jetzt hier sitzen, ganz besonders, dass es doch auch, selbst bei den hohen Temperaturen, die wir jetzt haben, dass es gut nutzbar ist, der ganze Garten. Und auch die Hochbeete und die Ausstattung sehr hochwertig ist, finde ich hier.
Genau, gell? Es gibt da so ein paar Hochbeete. Und dort kann man mit dem Rollstuhl anfahren und damit arbeiten. Das hat sie vorher erklärt,
Therapeutin. Genau, die Rollstühle sind ja unterschiedlich ausgestattet. Welche zum Unterfahren, wo besonders hier notwendig ist, natürlich mit den Rollstuhlfahrern hier und dem Art der Behinderung. Und natürlich ein Hochbeet, das nicht unterfahrbar ist. Was mich im ersten Moment sehr irritiert hat, aber durch die Erklärung von ihr doch einleuchtend war, weil nachher im täglichen Leben die Leute doch sehr viel mit dem Rollstuhl auch nur seitwärts hinfahren können.
Genau.
Und dann seitwärts arbeiten und nicht immer so optimale Bedingungen vorfinden, natürlich,
genau,
im Alltag.
Genau, sie haben eigentlich da schon einmal eigentlich trainiert, wie das ist. Das sieht der Parkplatz, wo sie rein, an einem solchen Gerät oder an einem Tisch zum Beispiel.
Genau, das hat sie auch gesagt, dass sie hier ja auch viele Situationen vom täglichen Leben geübt werden können.
Genau.
Und die Leute auch durch das Üben hier oft gewisse Arbeiten oder gewisse therapeutische Einheiten länger aushalten, länger machen können als jetzt zu Hause oder beziehungsweise drin im rein sterilen Raum.
Genau. Also sie kommen raus, sie haben ein Gemeinschaftserlebnis, oder? Man tut hier in einer Gruppe arbeiten im Allgemeinen. Und manchmal kann man vielleicht sogar noch das Essen, das man vielleicht später im Jahr ernten konnte, hat sie erzählt, ein Rüebli zum Beispiel rauszupfen aus dem Hochbeet oder so. Also das gemeinsame Essen ist auch noch etwas Schönes.
Ja, das praktisch auch von Anfang an, oder die Leute praktisch die Pflanzen auch begleiten können. Vom Ansehen bis zum Ernten nachher, natürlich.
Genau, und was sie auch schön gefunden hat, ist, dass sie erzählt hat, dass es einzelne Leute gibt, die noch nie geärtnet haben oder zum ersten Mal gärtnern tun, und andere, die schon sehr viel Erfahrung haben und die eigentlich fast schon auch haben können, wie gleichberechtigt mitdiskutieren, wenn wir jetzt hier im Garten arbeiten müssen.
Ja, dass die Leute praktisch in eine andere Situation kommen, hier nicht rein nur Patientin sind, sondern auch für die Mitpatientinnen Lehrmeisterin oder Vorbild oder Informationsquelle sind. Und somit, ich glaube, wenn sie hier im Garten sind, noch mal in ein ganz anderes Setting und ein ganz anderes Erlebnisraum kommen.
Es ist natürlich sehr schön hier. Nicht weiter runter geht es zu einer Seele. Und das ist also in dem Sinne lauschig. Wir sind mit einer Gruppe hier vom Verein, wo du auch Mitglied bist. Und wenn ich jetzt eben gerade gelernt habe, gibt es dort einerseits Leute, die eher therapeutisch arbeiten in diesem Verein und Leute, die eher Gärtner sind oder von der Landschaftsarchitektur oder so kommen. Du gehörst jetzt zu denen, die gärtnerische Erfahrung haben. Gell?
Genau, ich habe Landschaftsarchitektur studiert und Landschaftsgärtner zuvor gelernt und bin da eigentlich von der Grünen, vom grünen Bereich hergekommen und habe dort dann auch die Weiterbildung oder den CAS zum Therapiegarten gemacht, um dort einfach ja, die grüne Sichtweise des Ganzen zu begleiten.
Also das CAS, das gibt es an der Zürcher Hochschule der angewandten Wissenschaften, ist richtig, oder?
Ja, in Wädenswil sind die und dort ist eine einjährige Weiterbildung dann der CAS mit über das ganze Jahr hinweg mit 3 Modulen.
Was hat dich bewogen, die Weiterbildung zu machen? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu der therapeutischen Gärten?
Also ich habe lange Bauleiter im Gartenlandschaftsbau war ich und habe dort unterschiedliche Anlagen begleitet, koordiniert mit zwischen Architekten und Baufirma und oft noch Generalplaner. Und dort bin ich auch immer wieder in Verbindung gekommen mit Therapiegärten, die wir dort einfach für Alterszentren zum Beispiel oder Kliniken gebaut haben. Und dort bin ich einfach zum ersten Mal mit dem Thema in Verbindung gekommen. Und die zweite Intention war einfach, dort, dass wieder was für Leute gebaut wird. Weil oft sind die großen Außenanlagen von Wohnüberbauung sind einfach nur Grünfläche, aber es ist niemand für jemand Spezielles gebaut. Und so ein Therapiegarten ist natürlich schon für jemand mit genau gewissem Hintergrund und genauen Anforderungen, spezielle Anforderungen dann. Und wollte dort einfach weg, so ein bisschen von dem Massen-Grünanlagenbau und mich spezialisieren und habe mir dort einfach meine ganzen Kompetenzen, die ich da über den Lauf erworben habe, sozusagen versuche ich zusammenzufügen. Das Gärtnerische und das Planerische und jetzt noch mit der Weiterbildung das Gartentherapeutische.
Jetzt bist du ja selbstständig, nachdem du offenbar lange als Projektleiter hast geschafft, in denen mit dem Landschaftsbau, Landschaftsgartenbau. Hast jetzt, ich nehme an, du hast vorher schon Kundenkontakt gehabt, aber jetzt bist du ganz logischerweise noch mehr im Kontakt mit den Kunden. Kommen denn Leute, die sagen, es ist jetzt für unsere Organisation Zeit, dass wir einen therapeutischen Garten machen, oder kommen vielleicht sogar Private, die ein Bedürfnis haben, in die Richtung?
Ja, momentan ist noch das große Interesse am Anfang und dann flacht es irgendwie schnell ab. Also es fehlt dort noch in gewissen Bereichen noch viel Hintergrundarbeit, glaube auch vom Verband einfach, um das Thema noch mehr in die breite Masse reinzukriegen. Und das ist dort auch, es hängt auch oft sehr viel mit den oberen Abteilungen in den Kliniken oder in den Einrichtungen, dass die dann positiv gestimmt sind, dass es auch wieder nach unten durchgeht und das Budget natürlich dafür da ist. Deswegen ist es momentan dort noch ein bisschen einfach viel Anfangsarbeit, viel Werbung noch und zu machen, um dort auch dann.
Also es ist ein bisschen hart, sagst. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ihr dann noch einen Therapeut dafür anstellen
müsst. Ja, beziehungsweise es wird ja dann oft viel von Ergotherapie, Aktivierungstherapie, die gibt es ja schon in den Einrichtungen und die müssen einfach mit der Unterstützung oder gewisse Programme, die man dann dort aufstellt, mit der Leitung zusammen, um dort den Bedarf zu ermitteln und dann auch die entsprechende Planung und das Ganze umzusetzen in einen Therapiegarten. Es muss ja nicht immer sofort gleich so ein großer Therapiegarten sein wie hier, sondern oft lassen sich ja gewisse Bedingungen, die schon vor Ort sind, einfach umsetzen mit geringen Möglichkeiten, um dann, genau. Und da setze ich dann mit meinem Büro Blätterreich dann dafür an.
Also du wärst jetzt zum Beispiel jemand, wo wir eine interne Therapiegruppe beraten, wie man das machen könnte. Im besten Fall hätten sie dann schon jemanden, der wüsste, wie man das nutzen könnte. Aber wir müssen ja auch zuerst gärtnerisch und von der Infrastruktur zuerst einmal in den Griff bekommen. Also da hat man jetzt eben müssen maßgeschneidert eigentlich die Hochbett machen für Rollstuhlfahrer. Hast du schon für andere Patientengruppen schon einmal etwas müssen Spezielles machen?
Nein, für andere nicht. Also es war jetzt einfach, wo wir was bisher erstellt haben, einfach war einfach allgemeine Gärten und als Bauleiter in der Gartenlandschaftsbaufirma war das bisher immer einfach nur so ein Grundgerüst zu erstellen und dann ist da oft viel von den Einrichtungen selber noch was gemacht worden, beziehungsweise wenn man das dann 2 Jahre später wieder betrachtet, ist es einfach nur ein erweiterter Garten und der nicht irgendwie als Therapie eingesetzt wird. Also oft wird dort in der Planung was eingesetzt und versiegt dann in der ganzen Sache. Und da wäre natürlich schon wichtig, dass man dort auch mit den Einrichtungen weiter die berät, begleitet, um dann auch dort auch die genaue Vorkehrung bzw. die Leute zu schulen, was man dann alles mit Gartentherapie machen kann.
Sie ein Gespür dafür von Seiten von Ihrem Verband her, wie das unterdessen in der Schweiz angekommen ist im Gesundheitswesen?
Also die Ausbildung an der Hochschule, die gibt es meines Wissens so seit 10 Jahren jetzt plus minus und konnte immer durchgeführt werden. Also es gibt immer auch Absolventen, die in die Praxis wollen und sich eine Nische suchen in ganz, ganz breiten Berufsfeldern. Also das geht vom HEX, also im Bereich Zuwanderung, das geht im Bereich Kliniken mit verschiedenen Diagnosen, Gefängnisse, Schulen, Altersheime, gibt auch private Versuche, das zu machen, wobei das Problem ist, dass es von der Krankenkasse noch nicht anerkannt ist. Das heißt, wir sind dran, aber das ist noch relativ
schwierig und noch nicht durch. Das heißt, man muss immer einen Anschluss über Ergo- oder Physiotherapie bekommen, um, wie es jetzt hier auch praktiziert wird, um es finanzieren zu können. Und da sind wir natürlich sehr daran interessiert, dass sich das Best Practice rumspricht und sagt, das sind wirksame Therapieansätze, nachhaltige und auch in einem breiten Spektrum. Und ich denke, es gibt schon Nischen, wo sich das durchsetzt und wo es klar ist. Und trotzdem ist, also selbst in meinem Bekanntenkreis, wenn ich erzähle, was ich mache, sagen die, was? Was nochmal? Was ist das? Wie heißt das? Das gibt's noch nie gehört. Also dann ist es auch eine Aufgabe von der SGGTA, öffentlichkeitswirksam tätig zu werden, um das bekannt machen und auch sich zu vernetzen.
Ja, genau. Man kann da sehr schwer eine Datenbank eröffnen mit all den Institutionen, die das unterdessen anbieten.
Bemühen wir uns natürlich. Es steht und fällt mit den Personen, die das zum Beispiel auch hier, sehr engagiertes Team und auch breit aufgestellt. Aber es gibt Institutionen, da ist das eine Person und da steht es und fällt es mit der Person. Und wenn die geht, dann schläft so ein Garten auch mal ein. Also das, von dem wissen wir auch. Also große Investitionen, die dann plötzlich schlafen. Weil es nicht verhängt ist mit der Institution, mit der Geschäftsleitung, weil die Finanzen nicht stimmen und weil das Personal fehlt, wo das Know-how hat, Fachkräftemangel existiert und uns wie noch nicht so etabliert dann ist.
Also haben Sie zufälligerweise einen Vergleich zu anderen Ländern? Ich denke jetzt zum Beispiel an die nordischen Länder, die sind immer noch relativ schnell in solchen Dingen. Mhm. Oder vielleicht auch die südlichen. Mhm. Ob das dort etablierter ist, ob wir der Schweiz hier da vorwärts machen oder irgendwie stagnieren.
Also ich weiß, dass es im asiatischen Raum Sachen gibt, dass es auch in Frankreich, in Amerika, auch Deutschland, Österreich gibt es Fachstellen und Anlaufpunkte. Und wir sind auch mit der Internationalen Gesellschaft für Gartentherapie, die IGGT, verknüpft und auch in engen Kontakt und versuchen, das voranzutreiben, auch zum Beispiel in Fachbüchern. Es gibt Kooperationen mit Fachliteratur, um das so bekannt zu machen und sich auch regelmäßig zu treffen. Und die IGGT trifft sich auch regelmäßig.
Was würdest du jetzt sagen, was unterscheidet denn, also sagen wir mal, therapeutische Garten von einem, sagen wir, normalen Gemüsegarten oder Blumengarten?
Ja, der therapeutische Garten oder Therapiegarten ist natürlich schon explizit dafür angelegt, genau die Bedürfnisse von dem Patientenkreis in der Einrichtung. Wenn jetzt jemand an Demenz erkrankt ist, braucht er wieder einen anderen Garten, wie jetzt hier den Rollstuhlgarten. Oder jemand, wenn eine Einrichtung viele Leute nichts mehr sehen, braucht natürlich, muss der Garten wieder anders gestaltet werden. Also es ist immer speziell auf die Bedürfnisse ausgerichtet. Wie mit den Hochbeeten, dass die Leute mit den Rollstuhlen drankommen. Das hat man daheim, hat man auch ein Hochbeet. Aber man achtet natürlich nicht darum, dass man mit dem Rollstuhl drunter fahren kann, wie jetzt hier der Fall ist. Und deswegen, es ist natürlich schon auch vom normalen Garten daheim, geht natürlich auch schon ein Teil des Ganzen aus, hat auch schon eine gewisse therapeutische Wirkung. Weil die Leute gärtnern ja auch oft zu Hause, um auf andere Gedanken zu kommen, um sich abzulenken, in der Erde zu arbeiten. Das ist natürlich schon wieder sich wieder erden. Hier wird es natürlich als therapeutischer Garten bezeichnet und daheim redet niemand vom therapeutischen Garten, obwohl er natürlich auch die gewisse Wirkung hat.
Genau, also was man, glaube ich, unterdessen verstanden hat, ist, dass er enorm entstressend, entschleunigend kann sein. Und darum hat eigentlich Bedeutung von Gärten und auch von Grünflächen in der Stadt davon zunehmen. Weil sogar ein Jogger hat einen Benefit davon, wenn er in einen guten Wald kann rennen kann oder durch eine schöne Wiese durchrennen kann. Er hat einen unmittelbaren Vorteil davon. Das hat man eigentlich auch alles schon können beweisen, psychologisch, medizinisch, dass das wirklich jetzt zum Beispiel entstressend wirkt. Was denkst du, klemmt im Moment in den Köpfen, sagen wir jetzt, von einer Gesundheitsorganisation? Warum nutzen sie das Potenzial noch nicht richtig?
Ich glaube, ich sage einfach, das kostet viel Geld.
Tut es das auch wirklich?
Nein. Also es, natürlich einen Garten anzulegen, zu unterhalten, kostet natürlich. Aber es sind natürlich die positive Wirkungen und Auswirkungen von so einem grünen Garten, die lassen sich natürlich nicht eins zu eins messen, wie ich schreibe jetzt einfach ein Rezept aus, schreibe ein Medikament, da habe ich eine Summe, eine klare Summe, was das Ganze kostet. Und bei so einem grünen Effekt, es ist natürlich bewiesen, dass die Medikamente weniger gebraucht werden, dass die Leute ruhiger werden, dass aus sich natürlich auch eine Auswirkung aufs Personal ist. Wenn die Patienten ruhiger sind, ist auch wieder weniger Arbeit für das ganze Personal. Und das sind natürlich Faktoren, die sich nicht so eins zu eins rechnen lassen. Und ich denke, da hapert es momentan noch dran, dass einfach nicht die Akzeptanz nicht so groß ist, dass man das sagt, okay, stimmt, das Grün fördert uns. Und es wird natürlich schon in den Städten schon immer mehr Grünflächen, mehr Biodiversitätsflächen erstellt. Aber da fehlt momentan, mein Gedanke darüber ist, dass es momentan sehr auf die Biodiversitätsschiene geht, aber der Mensch ein bisschen vergessen wird bei dem Ganzen. Also da fehlt noch, ja, ich denke, das ist der nächste Schritt einfach, dass der Mensch dann auch wieder mit eingeschlossen wird in die Biodiversitätsflächen und da die Flächen, die Grünflächen, die es in der Stadt braucht und die vielfältiger werden müssen in der Stadt natürlich.
Also ich habe in der letzten Zeit viel recherchiert im Zusammenhang mit grünen Städten, was die besonders gut machen. Und bei fast allen wird relativ klar deutlich, sie unterstützen ihre Bürger und Bürgerinnen, dass sie möglichst viele Flächen haben in der Stadt, wo sie selber einen Garten anlegen können oder in einer Gemeinschaft bewirtschaften können. Und dann hat das am Schluss nicht nur so ein bisschen Auswirkung auf die Gesundheit, mentale Gesundheit und so weiter. Manchmal hat es Auswirkung auf die Durchmischung der Bevölkerung, weil plötzlich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zusammenarbeiten. Aber es hat eben auch wirklich eine soziale Wirkung, nicht nur eine mentale, gesundheitliche und eine, dass man am Schluss vielleicht etwas hat, was man essen kann, sondern es hat auch ganz klar eine soziale Auswirkung. Und wenn man all diese Sachen zusammennimmt, ist so ein Gemeinschaftsgarten ein bisschen ein Wunderding.
Ja, und es sind auch natürlich die einzelnen Generationen und einzelnen Herkünfte werden da natürlich noch sichtbarer, weil jeder seine Gartenerfahrung mitbringt und auch, ich glaube, viele davon profitieren können von Regionen, die jetzt schon, oder wo es heißer ist, weil bei uns wird es ja immer heißer und dann, wenn man dort voneinander profitiert und voneinander lernt, glaube ich einfach, wenn jetzt jemand aus Süditalien hierher kommt und einen Garten macht hier, profitiert man natürlich, weil er hat die Erfahrung schon von der Hitze, die hier kommt jetzt, wie es jetzt einfach die letzten Tage auch war, extrem heiß und das ist natürlich schon auch ein Garten, immer verbindet, heilt oder heilt nicht, aber zu therapeutischen Zwecken und ist ein großes Spektrum einfach, wo jeder nutzen kann, sollte und müsste eigentlich.
Also es ist wirklich sehr ein interessantes, kann man sagen, Instrument, aber Natur ist an und für sich schon ein Wert, oder? Wenn man, und das ist das, was einem in Anführungszeichen beglückt, oder, wenn man mit der Natur zu tun hat. Es ist schön, wenn man einmal etwas zum Blühen bekommt und wenn irgendwie der Strauch besonders viel Beere hat und so weiter. Hat an und für sich ist das schon etwas eben ganz Tolles. Aber auch könnte im Rahmen von einer Klinik oder von einem Heilungsprozess oder von einer Stadt für die Menschen, um sie zu entstressen, noch eine weitere Funktion haben. Wenn du jetzt so einen Zauberstab könntest schwingen, wo würdest du noch ein paar solche therapeutische Gärten anzaubern? Wo sind sie dringend nötig?
Ja, ich denke, in den Städten selber, allein schon die Städte selber haben ja so viele Alterszentren wie Stadt Zürich mit ihren Gesundheitszentren für das Alter. Das ist natürlich riesiges Potenzial und dort könnte man schon allein von der Stadtseite her viel mehr noch machen, um den Leuten das Grün wieder nahe zu bringen oder die Leute ins Grün einzubinden einfach dort. Ich denke, das wäre auch insgesamt wieder, weil die Leute Es gibt dann die Angehörigen und alles verteilt sich natürlich weiter. Es ist immer wieder Multiplikator dann für alles, denke ich, dass dann auch insgesamt das Grün wieder mehr bei den Leuten ankommt. Und auch in Schulen. Ich denke, auch bei Schulen wäre es viel. Es gibt so großes Potenzial, dass dort ja, das Grün wieder den Kindern mehr nahegebracht wird. Ja. Es gibt ja die Rudolf-Steiner-Schule, dort ist Gartenbau fest verankert. Und die anderen städtischen Schulen, da kommt so nach und nach immer mehr. Aber ich denke, das ist ja auch einfach dort, wenn man dort schon anfängt, hat man einen großen Multiplikator natürlich. Die Kinder gehen heim und sagen, oh, guck mal, was ich wieder geerntet habe heute. Und können wir nicht zu Hause auch ein Beet anlegen? Und ich denke, so kommt es auf den, geht es immer weiter dann. Und selbst auf dem kleinsten Bereich kann man ja was Grünes machen. Man sieht es ja auch hier mit den Hochbeeten. Es ist wenig Erde und eine kleine Fläche und kann trotzdem richtig sattes Grün hinbekommen.
Was ich auch schon gemerkt habe, ist, dass manchmal ist die grüne Branche selber auch noch ein bisschen konservativ. Wie erlebst du das?
Ja, die grüne Branche, die versucht natürlich schon das zu machen, was auch zum Teil gefordert wird von der Kundschaft. Ändert sich dann schon die Richtung dort auch vom Gartenbau. Aber es ist, glaube ich, schon auch einfach ein langsamerer Prozess. Die Natur verändert sich nicht so schnell. Das passt sich langsam an die Bedingungen. Und ich denke, daher kommt es vielleicht einfach, dass es sich ja, dass es in langsamen Schritten vorgeht. Und es ist vielleicht auch besser, es geht in langsamen Schritten und stetig, als wie wenn es einen riesen Peak gibt und danach das wieder zusammenfällt. Ja, das einfach, ich wünsche mir einfach für die Zukunft, dass noch mehr, ja, dass das Grün noch mehr und auch in den Einrichtungen mehr Platz findet auch und auch mehr Akzeptanz und mehr Ansehen kriegt, dass es nicht nur so ein Schattendasein in den ganzen Einrichtungen, Alterszentren, Schulen, auch in solche Spezialkliniken findet einfach. Weil es ist einfach durch und durch positiv, das Ganze.
Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. In meinen Shownotes findet man wie immer ein paar weiterführende Links zu deren Episoden. Wer mehr über mich, den Podcast und meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.